ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Morgen.
Mit Iris Hertle und diesen Themen. Im Iran-Krieg gibt es Hoffnung auf ein baldiges Ende. Darum geht's gleich. Außerdem G7-Treffen in Evian. Die Staats- und Regierungschefs beraten ab morgen über eine Welt in Unordnung, wie Kanzler Merz sagt. Der Iran und die Ukraine stehen ganz oben auf der Agenda. Und Volksabstimmung zur Einwanderung. Die Schweizer stimmen über eine Begrenzung der Bevölkerungszahl ab. Im Ringen zwischen den USA und dem Iran um ein Kriegsende steht ein Durchbruch offenbar kurz bevor. Das wurde von US-Präsident Trump in der Vergangenheit zwar schon öfters verkündet, aber dieses Mal sprechen beide Seiten sowie der Vermittler Pakistan von einer zeitnahen Unterzeichnung eines Abkommens. Laut Trump soll das Ganze schon heute finalisiert werden. Der Iran ist da zurückhaltender und spricht von einem Abschluss in den nächsten Tagen. Was steht drin in dem ausgehandelten Abkommen? Martin Seiler bringt uns auf den Stand.
Die Vereinbarung sieht Berichten zufolge vor, dass der Iran die Straße von Hormus öffnet und die USA im Gegenzug die Blockade iranischer Häfen aufheben und Sanktionen aussetzen. Zudem soll innerhalb von 60 Tagen die Frage des iranischen Atomprogramms geklärt werden. Ungewiss ist weiter, wie beide Seiten diesbezüglich zusammenfinden wollen. Trump kündigte an, das angereicherte iranische Uran zu zerstören, zum passenden Zeitpunkt, wenn alles ruhig ist, so der US-Präsident. Zugleich drohte er Teheran wieder mit ernsthaften Konsequenzen, sollte der ausgehandelte Plan nicht vollständig umgesetzt werden.
US-Präsident Trump hatte ja auch angekündigt, dass ein mögliches Abkommen in Europa unterzeichnet werden könne. Ja, und in Europa findet ab morgen der G7-Gipfel statt. Neben Gastgeber Frankreich nehmen an dem Treffen die Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, den USA und Deutschland teil. Tagungsort ist Evian am Genfer See. Ein kleiner Ort, idyllisch gelegen, aber streng gesichert und abgeriegelt. Denn Gipfelgegner haben Proteste angekündigt. Auch in Genf wollen tausende Menschen gegen Kapitalismus und Ausbeutung demonstrieren. Rund 7000 Polizisten und Soldaten sind im Einsatz. Für Deutschland nimmt Bundeskanzler Merz am G7-Gipfel teil. Dagmar Pepping blickt voraus.
Ein Außenkanzler mit mehr als genug Problemen im Inneren. Reformdiskussionen, Koalitionsknatsch, miserable Zustimmungswerte für sich und seine Regierung. All das kann der Kanzler für ein paar Tage hinter sich lassen, wenn er sich am Rande des Genfer Sees im Kreise der Mächtigen bewegt. Um über eine Welt in Unordnung zu reden, die deutlich rauer geworden ist, in der Macht und Stärke oft mehr zählen als das Recht, wie Merz betont.
Diese neue Weltunordnung, deren Teil wir sind, von der wir betroffen sind, die müssen wir gemeinsam lösen, als Wirtschaftsstandort, als Bundesrepublik Deutschland, als Europäische Union, geopolitisch, geoökonomisch. Wir müssen versuchen, damit umzugehen.
Auch in Evian, wenn einer der Auslöser dieser Weltunordnung mit am Tisch sitzt, Donald Trump, der US-Präsident. Der hatte beim ersten G7-Gipfel von Bundeskanzler Merz im vergangenen Jahr in Kanada das Treffen vorzeitig verlassen. Und das, bevor der ukrainische Präsident Zelensky dort eintraf. Zelensky wird auch in Evian erwartet, um über die Situation im russischen Angriffskrieg gegen sein Land zu sprechen. Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen, unterstreicht Merz vor dem Gipfel.
Ein tragfähiger Frieden wird nur in Verhandlungen mit Beteiligung der Ukraine, mit Russland, der USA und Europa erreicht werden können.
Zieht der US-Präsident auf diesem G7-Gipfel mit? Der anfänglich gute Draht von Merz zu Trump scheint nicht mehr so zu bestehen. Die Äußerungen des Kanzlers über den Iran-Krieg dürften da nicht geholfen haben.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Also diese Geschichte ist zumindest unüberlegt.
Der Iran-Krieg, die Blockade der Straße von Hormuz und die Suche nach einer diplomatischen Lösung. Ein weiteres wichtiges Thema in Evian, genau wie die Lage in Nahost. Trump ist und bleibt die wichtigste Figur am Tisch, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Armin Laschet.
Und deshalb muss das Kunststück sein,
ihn so lange dabei zu halten und ihm möglichst viel von dem, was in den G7-Ländern von Japan bis zu den großen europäischen Industrienationen gedacht wird, klarzumachen. Da ist jede Stunde, wo der einem anderen zuhört, eine hilfreiche Stunde.
Auf US-Präsident Trump kommt es also an. Das G7-Treffen ist ja extra so gelegt worden, dass es nicht am Wochenende startet, damit Trump heute ungestört seinen 80. Geburtstag feiern kann. Und in Washington ist zu diesem Anlass tatsächlich Großes geplant. Was genau? Dazu unsere US-Korrespondentin Anne Schneider.
Also das ist keine klassische Geburtstagsparty, sondern eher ein riesiges Medienspektakel auf dem Gelände. Vor dem Weißen Haus ist eine UFC-Arena aufgebaut, also ein Käfig für Mixed Martial Arts Kämpfe. 4000 Zuschauer sitzen direkt vor dem Weißen Haus. Zehntausende werden das Ganze zusätzlich draußen im Park verfolgen. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit 125.000 Menschen. Im Bezahlfernsehen wird das Spektakel auch gezeigt. Das Ganze fällt nicht nur auf Trumps Geburtstag, sondern ist gleichzeitig auch Teil der Amerika 250-Jahr-Feierlichkeiten. Kurz gesagt, weniger Torte, mehr Show. Eine Mischung aus Kampfsport, politischer Inszenierung und patriotischem Großevent.
So ein Mega-Event kostet natürlich viel Geld. Offiziell ist von 60 Millionen Dollar die Rede. Überwiegend zwar privat finanziert über Sponsoren und Medienrechte. Aber die Veranstaltung muss auch abgesichert werden. Da sind dann der Secret Service und das Heimatschutzministerium eingebunden. Also staatliche Behörden, sodass indirekt halt doch öffentliche Gelder eingesetzt werden. Und da bleibt Kritik natürlich nicht aus.
Kritiker sprechen von einer teuren Selbstinszenierung und finden, das Ganze wirke fehl am Platz, gerade in diesen wirtschaftlich ja schwierigen Zeiten. Einige sagen auch, das Weiße Haus wird zu einer Event-Location degradiert. Andere vergleichen das Ganze polemisch mit Brot und Spielen. Es sind auch Proteste angekündigt. Die No Kings-Bewegung plant ein Gegenkonzert, das live gestreamt werden wird, mit Public Viewing-Events im ganzen Land. Auf der anderen Seite feiern Anhänger den Kampf und das Drumherum als Patriot. Show und als Symbol amerikanischer Stärke,
sagt US-Korrespondentin Anne Schneider. An diesem Wochenende feiert Präsident Trump seinen 80. Geburtstag und dazu findet vor dem Weißen Haus ein spektakulärer Käfigkampf statt. In der Schweiz ist die rechtskonservative Partei SVP für ihre polarisierenden Volksabstimmungen bekannt. Immer wieder geht es um Migration und Asyl, um den Vorrang nationaler Interessen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen versucht die SVP jetzt erneut, Einwanderung zu begrenzen. Heute stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über ihre Initiative ab. Katrin Honde berichtet.
Zur Abstimmung steht die Forderung keine 10 Millionen Schweiz. Die SVP will also die Zahl der Menschen, die in der Schweiz leben, auf maximal 10 Millionen begrenzen. Einen strikten Bevölkerungsdeckel, der in der Verfassung festgeschrieben werden soll. Aktuell leben in der Schweiz rund 9,1 Millionen Menschen. Die SVP spricht von einer Nachhaltigkeitsinitiative und behauptet, damit Probleme zu lösen, wie hohe Mieten, Staus auf der Autobahn oder volle Busse und Bahnen. Ab einer Einwohnerzahl von 9,5 Millionen verlangt die Initiative konkrete Maßnahmen gegen die Zuwanderung, zum Beispiel Einschränkungen bei der Asylvergabe und beim Familiennachzug. Um die 10 Millionen Obergrenze nicht zu überschreiten, müsste auch das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden. Das Abkommen ermöglicht es, EU-Bürgerinnen und Bürgern in der Schweiz zu arbeiten und zu leben. Die Schweizer Regierung, Parlament und Wirtschaftsverbände lehnen die SVP-Forderung ab und warnen vor schwerwiegenden Folgen für Wirtschaft und Wohlstand im Land. Unternehmen, Krankenhäuser und Tourismus seien auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Nach Umfragen wird bei der Volksabstimmung ein knappes Ergebnis erwartet.
Damit ins Inland. Die Deutsche Bahn bekommt weitere Konkurrenz. Das italienische Bahnunternehmen Italo will in den deutschen Fernverkehr einsteigen und ab Frühjahr 2028 30 Hochgeschwindigkeitszüge auf die Gleise schicken. Unter anderem auf die hochprofitablen Strecken München-Dortmund und München-Hamburg. Das Unternehmen wirbt mit besserem Service, günstigeren Preisen und tausenden neuen Arbeitsplätzen. Jasper Riemann mit Reaktionen auf die Pläne.
Für Kunden könnte der Italo-Einstieg ins deutsche Bahngeschäft negative Folgen haben. Davor warnt zumindest die Bahngewerkschaft EVG. Die Bild am Sonntag berichtet über eine Analyse der Gewerkschaft. Danach könnten viele Städte außerhalb großer Metropolen vom Fernverkehr abgekoppelt werden. Die Zeitung zitiert EVG-Chef Burkhardt mit den Worten, wenn Italo Rosinenpickerei betreiben dürfe und die Bahn von den Hauptstrecken verdränge, zerlege das den Fernverkehr. Sollte die Deutsche Bahn weniger Züge auf hochprofitable Strecken schicken können, würde ihr das Geld fehlen, mit dem sie andere Verbindungen quersubventioniert. Die EVG befürchtet dem Bericht zufolge, dass 16 Städte ihre ICE- und IC-Anbindung verlieren könnten, unter ihnen auch Bamberg, Augsburg und Ingolstadt. Auch die Deutsche Bahn selbst betont seit Wochen, dass Fernverkehrsfahrten in der Fläche wegfallen könnten, wenn lukrative Trassen an Konkurrenten gehen. Bahnchefin Paller rief in der Vergangenheit die Politik auf, bessere politische Rahmenbedingungen zu schaffen, sonst drohe ein ungesteuerter Wettbewerb mit negativen Folgen für die Mehrheit.
In München haben heute wieder Radfahrer Vorfahrt. Der ADFC hat zu einer großen Sternfahrt aufgerufen, verbunden mit zahlreichen Forderungen an die Politik. Mehr und breitere Radwege, autofreie Zonen vor Schulen und Kitas, sichere Kreuzungen. Los gehen die Fahrraddemos, zum Teil schon heute Morgen. In Augsburg zum Beispiel war um 9 Uhr Start. Weitere Infos nun von Dominik Einzel aus der Verkehrsredaktion.
Insgesamt 14 polizeibegleitete Rad-Demo-Züge aus dem Umland und der Stadt München radeln auf autofreien Straßen zum Königsplatz. Die Radlerinnen und Radler starten schon am Morgen an 10 unterschiedlichen Punkten in Oberbayern und Schwaben, zum Beispiel in Augsburg, Freising und Rosenheim. In München gibt es 4 weitere Routen, die sich sternförmig zum Königsplatz bewegen. Dort findet ab etwa 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Oberbürgermeister Dominik Krause will dort ein Grußwort sprechen, davor aber noch bei einem der Demozüge mitradeln. Vor ihm hat das keiner seiner Amtsvorgänger gemacht. Die Münchner Polizei warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Strecken der Kundgebung und vor allem in der Münchner Innenstadt. Wer kann, soll aufs Autofahren verzichten oder längere Fahrzeiten einplanen.
Was spielt sich hinter den Kulissen der Mächtigen und Reichen ab? Und wo entstehen die Risse in unserer Gesellschaft? Um diese Fragen dreht sich der neue Podcast Ruhm und Risse. In jeder Staffel geht es um eine Persönlichkeit, die polarisiert. Den Auftakt macht Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Hannes Kunz stellt uns den neuen Podcast vor.
Gloria von Thurn und Taxis liebt das Rampenlicht. Das war schon früher so, in den 80ern, als ihre Partys in Regensburg genauso legendär waren wie ihre Frisuren und skurrile TV-Auftritte.
When the living is easy. Welche Tierlaute können Sie nachahmen, durchlaucht?
Von einer Katze?
Bellen Sie doch einmal.
Bis heute genießt Gloria von Thurn und Taxis diese mediale Aufmerksamkeit. Was sich allerdings verändert hat, ihr Auftreten, seriöser, die Bühnen, nun sind es vor allem sogenannte alternative Medien und der Sound.
Man kann ja nicht auf der einen Seite Männer zu Frauen und Frauen zu Männern deklarieren und auf der anderen Seite die Muslims alle reinlassen und den Muslims alle Freiheiten gönnen.
In Ruhm und Risse erzählt Host Bianca Taube in 3 Folgen, wie aus der unterhaltsamen Punk-Prinzessin Gloria von Thurn und Taxis eine Netzwerkerin für die neue Rechte wird. Eine mit vielen Fans und einflussreichen Freunden.
Mich interessiert, wie sie ihre Kontakte nutzt. Und ich will wissen, wie viel Einfluss Gloria von Thurn und Taxis wirklich hat. Ich folge ihren Verbindungen ins Weiße Haus, Reise in den Vatikan und zu ihrem abgebrannten Jagdschloss. Ich tauche ein in ein rechtskatholisches Netzwerk von den USA bis Europa.
Ein Netzwerk, das Gloria von Thurn und Taxis Türen bis in die höchsten politischen Kreise öffnet und das vor allem ein Thema verbindet, der Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche. Und dieses Netzwerk hat auch einen nicht unerheblichen Anteil daran, dass 2022 in den USA das bundesweite Recht auf Abtreibung gekippt wird. Ruhm und Risse ist ein politischer Deep Dive und ein Blick hinter die Fassade von Ruhm, Macht und öffentlicher Inszenierung. Dorthin, wo Risse entstehen, auch in unserer Gesellschaft.
Ruhm und Risse, Gloria von Thurn und Taxis. Den Podcast finden Sie seit dieser Woche in ARD Sounds. Damit zum Sport. Und da schauen wir zuerst nach New York, wo Basketballfans komplett aus dem Häuschen sind. Zum ersten Mal seit 53 Jahren sind die New York Knicks wieder NBA-Meister. Mit 4 Siegen in 5 Spielen in den Finals haben sie sich gegen die San Antonio Spurs durchgesetzt. In der letzten Partie holten die New Yorker einen 16-Punkte-Rückstand auf und am Ende stand es 94-90. Giselle Ucker über die Stimmung in Big Apple.
Diesen historischen Tag feiern die New Yorker auf den Straßen. Sie singen, sie jubeln, sie tanzen, von oben bis unten in blau-orange gekleidet. Das sind die Vereinsfarben der Knicks. Das Spiel haben die Menschen überall verfolgt. Bei großen öffentlichen Public Viewings, zum Beispiel im Central Park, auch in Bars, sogar in Wohnvierteln sind spontane Watchpartys organisiert worden. Manche haben einfach Fernseher auf den Bürgersteig rausgestellt. Andere haben das Spiel mit einem Beamer an die Hauswand gegenüber projiziert. Das hat Hunderte und Tausende Menschen zusammengebracht. Schon seit Tagen haben viele in der Stadt mit den New Yorker Knicks mitgefiebert. Sie sind in Trikots zur Arbeit gekommen oder mit Knicks-Kappen zum Einkaufen gegangen. Die Knicks haben die Menschen in New York vereint wie selten zuvor.
Und damit zur Fußball-Weltmeisterschaft. Gerade ist das Spiel Australien gegen die Türkei zu Ende gegangen und die Australier haben 2-0 gewonnen. Jan Wochner.
Lange Gesichter bei den Türken, der Start in die erste WM seit 2002. Voll in die Hose gegangen. Gegen Australien begann die Türkei zwar schwungvoll, lief dann aber in einen verhängnisvollen Konter in der ersten Hälfte. Australien ging durch genau diesen Konter in Führung. Iran Kunda traf nach 27 Minuten sehenswert. Die Türkei mit deutlich mehr Spielanteilen, aber ohne Glück im Abschluss. Oft auch ohne die notwendige Überzeugung. Sage und schreibe, 30 Torabschlüsse waren es am Ende für die Türken, die bei ihrer besten Chance den Pfosten trafen, aber eben nicht ins Tor. Australien auch nach der Pause sehr defensiv, gut organisiert und wieder per Konter erfolgreich. Connor Metcalf vom FC St. Pauli machte mit seinem Treffer zum 2-0. Alles klar für die Socceroos.
Und zuvor hatte Schottland Haiti mit 1-0 besiegt. Die Schweiz kam nicht über ein 1-1 gegen Katar hinaus. Auch Brasilien und Marokko trennten sich 1-1 unentschieden. Heute Abend startet die DFB-Elf ins Turnier gegen WM-Debütant Curaçao. Jakob Rüger blickt voraus.
Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich zufrieden mit der frühen Anstoßzeit gegen Curaçao. Wenn der Schiedsrichter Jalal Jayed aus Marokko Deutschlands erstes WM-Spiel anpfeift, ist es im Spielort Houston 12 Uhr mittags. Wir müssen nicht den ganzen Tag warten und die Spannung hochhalten, bis es losgeht, so Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel. Alle Mannschaftssitzungen hat die DFB-Auswahl bereits im Teamquartier in Winston-Salem abgehalten. Es sei alles besprochen, so der Bundestrainer vor seiner WM-Premiere. Um 19 Uhr deutscher Zeit startet Deutschland mit Manuel Neuer im Tor in das Turnier. Im Stadion in Houston ist das Dach geschlossen. Im Inneren sind die Temperaturen auf 22 Grad heruntergekühlt. In Deutschlands Gruppe E treffen außerdem Ecuador und die Elfenbeinküste aufeinander. Die Südamerikaner sind seit 2 Jahren ungeschlagen. Im mit 90.000 Plätzen größten Stadion des Turniers in Dallas spielt die Niederlande am späten Abend gegen Japan.
Hi, ich bin Linda Zawakis und im Podcast Berlin Coach stelle ich mir jede Woche die Frage, was passiert im Bundestag, im Kanzleramt und den Parteizentralen? Zusammen mit dem Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio entschlüssele ich jede Woche, was die Entscheidungen für uns alle bedeuten, wie Politik in Deutschland funktioniert und wo es hakt. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge, zum Beispiel in der ARD-Sounds-App. Wenn was Besonderes passiert, melden wir uns auch zwischendurch.